Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir hören den Predigtext hier von der Kirche für diesen letzten Sonntag nach Epiphanias ausgesucht wurde aus dem zweiten Petrusbrief, also lautend: Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und nun, Herr, lass auch mich in deinem Namen reden und gebrauche du meine Worte, machst du sie zu deinen Worten. Amen. Liebe Gemeinde, Fabeln oder Fakten, so heißt das Thema dieser Predigt, Fabeln oder Fakten. Und das Wort Fabeln ist uns hier gleich im 16. Vers schon mit vorgegeben. Wir sind nicht ausgeklügelten, ausgedachten Fabeln gefolgt. Bei mir, ich wohnte noch in der Badewigstraße, klingelt es an der Tür. Das war ein Winter wie dieser, nur wesentlich kälter. Und da steht da ein junger Mann, der sagte: Ich bin Binnenschiffer und wir sind da gerade in die Schleuse eingelaufen und da bin ich mal kurz von Bord gegangen und nun ist das Schiff schon weg und ich müsste dort dringend wieder an Bord. Das nächste Mal hält es einen Fegesack. Können Sie mir das Geld geben für eine Fahrkarte? 3,80 Euro, damals noch 3,80 Mark. Na, ich gab ihm dann 5 Mark und dann zog er ab und er war noch keine 50 Meter weg. Da fing ich an, laut zu lachen und dachte: Das ist ja eine nette Fabel, die du mir gerade erzählt hast. Denn die Weser ist zugefroren, da fährt gar kein Schiff. Und auch in der Schleuse konnte kein Schiff liegen, das geht gar nicht. Nun ja, das war ja nicht so viel Geld, das ich dann weggegeben habe, das war die Geschichte wert. Man hört als Pastor ja doch viele, viele Geschichten, viele, viele Märchen, viele, viele Fabeln. Also wenn es nicht um 3,80 geht, sondern um 380, Freitagnachmittags ruft einer an, ruft an und sagt: Ich brauche dringend 380 D-Mark oder Euro meinetwegen. Mein Auto ist liegen geblieben und ich muss morgen früh in München sein, sonst ist die Arbeitsstelle weg. Das können Sie doch auch nicht wollen. Dann soll man mal eben 380 Euro rüberschieben. Fabeln, das sind alles Fabeln. So, ich brauche davon nicht so viel zu erzählen. Das können wir uns alle schon selbst denken, welche Fabeln es gibt. Unser Problem heute ist, dass es eine Menge, Menge, Menge Theologen gibt, die sagen, dass alles, was in der Bibel steht, ist genauso eine Fabel. Genauso eine Art Märchen, wie ich es gerade erzählt habe. Ja, und dann merkt ihr schon, jetzt wird es ernster. Es geht nicht mehr um Fabeln, die nur 3,80 wert sind, sondern jetzt geht es ums Leben. Denn der Teufel will uns ganz. Und der Teufel ist ein großer Geschichtenerzähler, ein großer Fabulierer. Welche Fabel gerade modern ist, das ist ihm sowas von egal. Hauptsache, er kriegt die Leute in die Falle. Die Theologen nennen das den Gestaltwandel des Bösen. Gestaltwandel des Bösen. Der Teufel verkleidet sich immer so, wie es gerade angesagt ist. Immer so, wie es auch Zugang findet zu unserem Herzen. Und die Hölle hat eine große, große Kleiderkammer. Die Bibel sagt sogar, er verkleidet sich als Engel des Lichts. Engel des Lichts. Da braucht man schon gute Augen für, um das zu unterscheiden. Es hört ja leider keiner auf die Christen, aber wenn sie hören würden, dann gäbe es jetzt ein großes Wutgeheul, denn was ich jetzt predige, das predige ich im Namen der Bibel. Ich bin nicht schuld dran, sondern die Bibel. Und ich würde lügen, wenn ich die Klarheit der Bibel verschleiern würde. Und die Bibel sagt, wir stehen in einem Kampf um Leben und Tod. Um Himmel oder Hölle. Jesus oder Satan. Da gibt es keine Nullzone zwischen. Da gibt es auch keine Neutralitätszone. Und alles, was nicht von dem dreieinigen Gott kommt oder auf ihn bezogen ist, lässt uns in die Falle des Bösen gehen. Und dem Satan ist es sowas von egal. Ob einer Faschist ist oder Stalinist, Maoist oder Sozialist, Kapitalist oder Humanist, Materialist oder Buddhist, Hindu, Moslem, Esoteriker, UFO-Gläubiger, Anhänger der Seelenwanderung oder der Reinkarnation und der Fantasy-Welt, Hauptsache kein Christ, bloß nicht Jesus. Und diese höllische Propaganda funktioniert ganz gut bis in den Raum der Kirche. Und in der Theologie nennt man das dann, wenn man auf die Bibel guckt, Entmythologisierung. Die Mythen müssen weg, die Fabeln müssen weg. Sondern da sagt man dann, da wurden Geschichten ausgeschmückt. Da wurde etwas ausgedacht, um die Person besser herauszustellen. Und dann rede ich mit irgendjemandem nach einer Evangelisation, der kommt dann zu mir und sagt, ist ja ganz schön, was Sie da alles gesagt haben. Aber mein Religionslehrer sagt das ganz anders. Tja, was sagt der Religionslehrer denn? Ich habe aus dem 2. Petrusbrief vorgelesen. Da kann der ja nur lachen, der Religionslehrer. Der sagt dann kurzerhand, dieser Petrusbrief, der ist ja gar nicht von Petrus. Also gilt das gar nicht, was hier steht. Doch, ich behaupte, das gilt. Da hängt mein Herz dran, daran hängt mein Leben. So, jetzt komme ich lieber zu den Fakten, als dass wir uns so lange mit dem Negativen aufhalten wollen. Die Fakten. Man muss schon wissen, worauf man baut. Man muss schon wissen, wovon man Zeugnis gibt. Das ist ja ein Fachausdruck unserer Geheimsprache, der theologischen Geheimsprache, ein Zeugnis geben. Ja, wenn man ein Zeugnis gibt, dann soll man von etwas erzählen, was man selbst gehört hat, was man selbst erlebt hat, was man selbst gesehen hat. Da darf man keine Döneken erzählen, da darf man auch nichts erfinden. Petrus hat Jesus selber gesehen. Als einer der 12 Jünger war er ganz dicht an Jesus dran. Ihn hat er mit seinen eigenen Ohren gehört, mit seinen Händen betastet und mit seinen Augen gesehen. Und deshalb sagt er hier, ganz wörtlich übersetzt, wir sind selber Augenzeugen geworden. Augenzeugen seiner Herrlichkeit. Und dann erzählt er hier noch einmal die Geschichte, die wir von dem Evangelium gehört haben. Da war Jesus mit 3 Jüngern oben auf dem Berg Tabor. Und als sie da mit ihm allein waren, da begann das Gesicht von Jesus auf einmal zu leuchten. Der kriegte nicht einen besonderen Glanz in die Augen, sondern das ganze Gesicht leuchtete und strahlte. Auch seine Kleider wurden ganz hell. Und so etwas hatten die Jünger noch nie gesehen. Lauter Glanz und Licht um Jesus. Und dann hörten sie eine Stimme, die Stimme Gottes. Und diese Stimme sagte ganz klar, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da wurde für Petrus zur Gewissheit, was er vorher nur hatte glauben können. Er ist es. Jesus ist wirklich mehr. Er ist mehr als wir alle, mehr als jeder Mensch, mehr als der größte Prophet. Jesus ist der Sohn Gottes. Er hatte zum ersten Mal gesehen und gehört, was dann später zu Ostern noch viel deutlicher wurde. Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes. Er ist der ewige Herr. Dafür war er unwiderruflich zum Augenzeugen geworden. Und als man ihm dann später verbieten wollte, davon zu reden, als man ihm Schläge androhte, Gefängnis, da sagte er nur, Apostelgeschichte 4, Vers 20, vor dem Hohen Rat, wir können's ja nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir können's nicht lassen. Tja, Petrus wusste, der Glaube an Jesus hat das volle Gewicht der Wahrheit. Da geht es um Dinge, die wirklich passiert sind. Und dieser Glaube hat einen festen Boden. Das habe ich selber gesehen und gehört. Dafür lasse ich mich einsperren oder auch umbringen, wie es dann ja auch später geschehen ist. Das hätte er sicherlich nicht getan, wenn das alles nur eine Fabel gewesen wäre oder ein Lügenmärchen. Sondern er ist für Fakten gestorben. Für das Faktum des Glaubens, für Jesus. Und was Petrus uns hier schreibt, ist ein großes Vermächtnis. ein Vermächtnis für unseren Glauben. Und da kann es auch nicht sein, dass uns der Boden unter den Füßen wackelt. Das tut es ja oft genug. Da müssen wir wieder zurück zu Jesus. Da müssen wir anfangen, auf ihn zu schauen. August Hermann Franke, der Begründer des Pietismus, der hat in Lüneburg eine Probepredigt zu halten. Und dann wurde nachts heimgesucht, vor der Probepredigt, von starken Zweifeln. Bist du da, Jesus? Bist du wahr, Jesus? Du hast gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Aber umgeben mich jetzt nicht nur vier schweigsame Wände? Bist du wirklich da oder bist du nur eine Erfindung? Ja, das ist eine große Frage, auch eine, die sicherlich öfter mal den einen oder anderen hier quält. Worauf können wir uns denn verlassen? Auf Jesus. Er ist da. Selbst wenn wir zweifeln, er ist da. Man sieht, es war damals ja alles so wie heute. Es gab tausende von Religionen und Philosophien. Mir hat gerade vor 14 Tagen oder 3 Wochen, ich weiß es nicht ganz genau, jemand erzählt, wie er hier sonnabends, samstags in der Stadt ist. Und da unter den Arkaden des Rathauses, da stehen dann die Zeugen Jehovas mit einem Bibelwagen. Und sinngemäß steht dann oben drüber, und die Bibel hat doch recht. Die Zeugen Jehovas. Und ein paar hundert Meter weiter, da stehen dann die Mohammedaner, die Muslime, und verteilen Koran. Ja, da habe ich mich gefragt, und wo standen wir? Schweigsam? Man muss uns, der Martini-Gemeinde, ja zugute halten. Wir tun ja oft was. Wenn hier wieder Schlachtezauber ist oder wenn 2,5 Millionen Menschen über den Weihnachtsmarkt gehen, wir tun ja was. Gott sei es gedankt. Aber es tun auch immer nur einige. Nie alle. Das wird auch sicherlich nicht so werden. Ich gebe mich da keine Illusionen hin. Aber ihr wisst gar nicht, wie schön das ist, wenn man sich überwindet. Und ich weiß, wovon ich rede. Wenn ich hier oben stehe, ist es ja leicht zu reden. Das sieht man hier gleich an meinem Talar, dass ich Pastor bin. Aber wenn ich da draußen gehen soll, tue ich mich auch schwer. Und ich denke, da werde ich manchmal aus dem Herzen sprechen. Und das macht nicht nur Spaß. Und wenn man dann nachher wiederkommt, kann man Schönes erlebt haben, man kann auch ganz Schreckliches erlebt haben. Aber wenn du nicht mitgehen kannst, mit den anderen rausgehen kannst, in dieser privilegierten Lage, die die Martini-Gemeinde hat, um die Menschen zu erreichen, das ist ja eine Aufgabe Gottes, dass er die Martini-Kirche ausgerechnet hier hingestellt hat. Schon vor vielen 100 Jahren hat er sich gedacht, da muss die Martini-Kirche hin, da gehen dann Leute raus. Und wenn du das nicht kannst, beim besten Willen nicht hinkriegst, dann koch doch einfach Kaffee für die, die rausgehen. Und bete für sie in der Zeit. Sei mit dabei. Aber mach dich bitte nicht lustig über sie. Oder zieh die Augenbrauen hoch. Sowas tut man nicht. Über Glauben redet man nicht. Doch, natürlich. Wie soll der Glaube denn sonst zu den Menschen kommen? Wie denn? Wenn ihr es nicht bezeugt. Und ich auch. Es geht nur so, dass wir es weiter sagen. Nur so. Und da wird man viele Erfahrungen sammeln. Man wird auch vieles Schönes dabei erleben. Aber das sind wir der Welt schuldig. Denn es gehört zu den Menschenrechten, dass jeder das Evangelium hört. Auch um Martini herum. Also, wir haben ja was zu sagen. Wir haben ja einen Schatz. Gott sei es gedankt, dass er uns dieses gegeben hat. Diesen wunderbaren Glauben an den lebendigen, gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Gott sei es gedankt, dass er es uns gegeben hat. Und bei dieser Geschichte, da sind wir Augenzeugen geworden. Augenzeugen. Ich habe hier vor mir eine Karikatur liegen von Tiki Küstenmacher. Der sagt, ich beschreibe das kurz, da sieht man einen Fluss und dieser Fluss endet in einem riesigen Wasserfall nach unten und kurz davor, noch eine halbe Minute weiter, schwimmen da 2 Leute. Einer in der Mitte des Flusses, der hält ein Plakat hoch und strahlt über das ganze Gesicht. Ich fühle mich gut. Fragt sich nur, wie lange noch. Und daneben ihm, da schwimmt ein anderer, der hält auch ein Plakat hoch in der rechten Hand und mit der linken Hand ergreift er den Ast, der von dem Christusbaum darüber gewachsen ist. Den Ast, und da steht dann auf seinem Plakat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das muss man wissen. Es kommt überhaupt nicht darauf an, wie du dich fühlst. Dieses große Missverständnis, ich fühle nichts. Ach, das ist sowas von egal. Du sollst es einfach im Herzen haben und wissen, Jesus ist mit mir, selbst wenn ich mich ganz blöde fühle. Er ist der Herr. Er ist der König aller Könige, wie wir vorhin gesungen haben. Er ist der Herr. Das war der erste Punkt unter den Fakten, das Zeugnis der Apostel. Jetzt kommt das zweite, das prophetische Wort. Das prophetische Wort. Nun hat Petrus ja noch einen anderen Boden gehabt, auf dem sein Glauben stand. Das war nicht nur das Persönliche, das, was er gesehen hat, was er gehört hat. Er gründet seinen Glauben nicht nur auf seine Erlebnisse, so wichtig die auch waren. Aber, ein ganz dickes Aber, wenn einer sich nur auf seine Erlebnisse verlässt, dann ist er schon fast verloren. Da muss mehr sein, da muss die Bibel dabei sein. Das gehört unlösbar zusammen, denn die Bibel ist unser Korrektiv. Sie korrigiert auch unsere Erlebnisse. Und mögen wir noch so spannende Erlebnisse gehabt haben, ohne die Bibel verläuft sich das in irgendwelchen Spinnereien. Die Bibel. Petrus hatte das prophetische Wort des Alten Testaments, seine Bibel. Das, was Gott vom Himmel her über Jesus gesagt hatte, das fand er in seiner Bibel wieder. Das zählte für ihn. Und hier in der Bibel, im Wort Gottes, fand er die letzte Gewissheit über Jesus. Da fand er, was er brauchte für sein Glaubensleben. Und so war es damals für Petrus auch beim Pfingstfest in Jerusalem. Da war es ihm aufgegangen, Jesus ist der Einzigartige, von dem David schon prophetisch gesprochen hat, dass er die Verwesung nicht sehen würde. Aber dann ist es auch der Gott, den man anrufen kann, so wie es schon der Prophet Joel gesagt hatte, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und deshalb weist uns Petrus auch auf diese Lichtquelle hin und sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort. Wir brauchen die Bibel, wenn wir im Glauben fest werden wollen, wenn wir mit Jesus weiterkommen wollen. Ohne die Bibel können wir Jesus weder finden, noch bei ihm bleiben. Da kann man die schönsten Gefühle gehabt haben, sie sind alle bald wieder weg. Ohne die Bibel bleiben wir in einem eigenen menschlichen Netzwerk gefangen, nämlich nur im eigenen. Der englische Evangelist Moody berichtet einmal: Ich betete um festen Glauben und dachte, der Glaube käme eines Tages wie ein Blitz über mich. Aber der Glaube schien nicht kommen zu wollen. Und eines Tages erfuhr ich aus dem Römerbrief, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Wort Gottes. Ich hatte meine Bibel zugemacht und im Glauben gebetet. Jetzt schlug ich meine Bibel auf und begann zu studieren. Seit dieser Zeit wuchs mein Glaube. Das ist das Geheimnis der Bibel. Pastor Latzel sprach letzten Sonntag davon, wir haben sie irgendwo im Schrank stehen. Ich sage eigentlich dasselbe. Durch die Bibel redet Gott mit uns. Nirgends redet Gottes Geist klarer, deutlicher und verlässlicher als in der Bibel. Sie ist wirklich wie ein Licht, wie eine Leuchte, die uns den Weg zeigt, den Weg zu Gott und auch den Weg mit Gott. Es gibt keine andere verlässliche Lichtquelle. Für die Bibel gibt es deshalb keinen Ersatz und keine Konkurrenz. Nur durch die Bibel kommt der Glanz von Jesus, sein Leuchten, in unser Leben. Und wir tun tatsächlich gut daran, uns an sie zu halten. Denn was man im Dunkeln am meisten festhalten sollte, ist die Lampe. Die Lampe. Und solch eine Lampe brauchen wir, solange es um uns herum noch dunkel ist. Sogar in uns. Wir brauchen sie so lange, bis wir einmal aus dem Lichtkegel in den hellen Tag hineintreten, in den Tag Jesu Christi, an dem er selbst erscheint. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es uns so gehen, als kämen wir aus einer langen Höhle ins Licht. Dann werden wir vor ihm stehen. Dann brauchen wir auch keine Bibel mehr. Da ist Jesus selbst. Dann redet Jesus selbst ganz direkt mit uns. Aber bis dahin brauchen wir die Bibel. Die Fluchgesellschaften verteilen ja, oder haben sie vorrätig, Überlebenspäckchen für die Transatlantikflüge oder andere weite Flüge. Überlebenspäckchen, und da findet man dann Kondome und die Bibel nebeneinander. Ob man die Kondome braucht, um zu überleben, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, die Bibel, die braucht man in jedem Fall. Mich hat ein Pastor konfirmiert, Pastor Berg in Altastedt. Der war in Stalingrad. Und wie jeder weiß, waren in Stalingrad gut 100.000 deutsche Soldaten, Deutsche. Die sind dort alle gestorben, bis auf 6.000. 6.000 sind zurückgekommen, darunter auch Pastor Berg. Und dann erzählte Pastor Berg die Geschichte, wie in den letzten Tagen, als die Not viel zu groß war und jeder wusste, wir haben diese Schlacht verloren, kam der Funkspruch ans OKW, ans Oberkommando der Wehrmacht, schickt uns Pfarrer mit Bibeln. Pfarrer mit Bibeln. Die Munition war alle und jetzt brauchte man die Bibeln. Eine späte Erkenntnis. Aber das OKW hat reagiert und hat Pfarrer geschickt mit Bibeln. Da sind die Pfarrer dort abgesprungen und wussten ganz klar und ganz genau, hier kommen wir lebend nicht wieder raus. Und dann standen sie unter den Soldaten, den Lanzern, und haben die Bibeln verteilt. Es waren ja viel zu viele Soldaten und viel zu wenig Bibeln, die sie mitnehmen konnten. Sie haben sie dann verteilt, seitenweise verteilt. Ich weiß nicht, was da jeder so gekriegt hat, aber das Ganze zeigt nur diesen Hunger danach, dass man etwas von Gottes Wort hat. Und was so lange verdeckt war, das brach jetzt auf. Wie lange sie diese Seite behalten konnten, weiß ich nicht. Aber die Geschichte spricht für sich. Der dritte Punkt zu den Fakten heißt die persönliche Erfahrung. Da geht es auch ganz klar um unsere Erfahrung. Das prophetische Wort, darum geht es eigentlich. Und da sagt ja auch der Heidelberger Katechismus, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet. Das ist gut. Der Heilige Geist, der bringt mich mit Jesus zusammen. Ich brauche Jesus nicht zu beweisen. Ich brauche auch heute euch Jesus nicht zu beweisen. Er beweist sich euch selbst. Er selbst tut es. Gott sei es gedankt. In einem afrikanischen Dorf war ein Mann zum Glauben an Jesus gekommen und voller Begeisterung erzählte er seinen Nachbarn von Gott und von Jesus. Doch die meisten blieben skeptisch. Eines Tages fragten sie ihn, woher weißt du eigentlich so sicher, dass es diesen Gott wirklich gibt und dass dieser Jesus lebt? Und der Afrikaner antwortete mit einer Gegenfrage, woher wisst ihr, dass in der Nacht eine Hyäne um eure Hütte geschlichen ist? Ganz einfach, sagten sie, wir sehen es an den Spuren der Hyäne im Sand. Seht ihr, sagte der Afrikaner zu seinen Freunden, dass Jesus lebt, das sehe ich an den Spuren, die er in meinem Leben hinterlassen hat. Und jeder, der länger Christ ist, der müsste von diesen Spuren etwas gemerkt haben. Oder das Beste liegt noch vor ihm. Da macht er Erfahrungen mit Jesus. Erfahrung heißt erfahren. Man könnte auch sagen wandern. Erwandern. Dann heißt es auch nicht Erfahrung, sondern Erwanderung. Deshalb bleiben wir lieber beim Wort Erfahrung. Erfahren. Ich fahre durch ein fremdes Land. Durch das Land des Glaubens in dieser Welt. Und dann mache ich Erfahrungen mit Jesus. Wir haben das Wichtigste gehört. Wir haben gehört von den Erfahrungen, die wir mit Jesus machen können. Und deshalb sage ich hier jetzt Amen.